ganz entspannte Musik hier auf Radio Frei. Und es geht auch entspannt weiter. Das ist die gute Nachricht, denn es geht weiter mit unserem Filmmagazin.
Stehst du auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Gestern Abend haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me? You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duda oder auch El Duderino, falls ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Startlöchern, die beiden Halunken, Reinhard und Patrick. Und wir sagen allen Filmfans da draußen erstmal Hallo. Und ich sage natürlich auch zu meinem Filmhalunken, Hallo Patrick.
Hallo Reinhard.
Was ist eigentlich los im Kino? Es ist irgendwie gerade wenig los im Sinne von, wo sind die guten Filme?
Ja, aber zum anderen muss man auch sagen, es wird so tief Luft geholt vor den großen Oscar-Filmen, die jetzt alle noch kommen werden. Zum Teil sind sie auch schon gestartet. Und ist ja vor Weihnachten, ist ja auch meistens so, dass man so ein, zwei größere Produktionen raushält, aber nichts so dagegen antreten lässt und dann Weihnachten nochmal. Und ein großer ist ja gestartet, wo ja auch die Filmbranche so ein bisschen drauf gewartet hat, nämlich mit Wicked 2, das epische Finale. Gibt ja nur zwei. Aber da wartet die Filmwelt gerade gespannt. In Deutschland nicht so sehr, aber weltweit schon. Und das ist schon ein großes Brett. Und da tritt natürlich kaum jemand gegen an.
Den hast du gesehen. Den werden wir dann im zweiten Teil der Stunde besprechen. Dann haben wir außerdem eine Neuverfilmung von Running Man gesehen. Zur Erinnerung für die Älteren. Die wissen ja, es gab da schon mal eine Verfilmung. Buchvorlage Stephen King bzw. Richard Bachmann.
Da hat jemand deine Hausaufgaben gemacht. Ja,
ja, ich habe nochmal nachgeschaut. Aber ich bin auch Arnold Schwarzenegger-Fan, weil der erste Film war mit Arnold Schwarzenegger. Der zweite Film ist jetzt mit Glenn Powell. Über den werden wir reden. Wir reden über einen neuen Film mit Jennifer Lawrence, aber auch mit Robert Pattinson, Die My Love. Gleich reden wir aber erstmal über die unfassbaren drei.
Es
ist magisch. Und Patrick, wo bist du? Er ist verschwunden. Ja. Wie durch einen Zaubertrick. Ja. Ich habe aber, während ich Patrick suche und er hoffentlich gleich wieder sichtbar wird, Musik mitgebracht und zwar von Bruce Springsteen. Dieser Song kommt nur ganz kurz vor in dem aktuellen Biopic Now You Deliver Me From Now. So.
Ach, ich mag das trotzdem sehr. Hätte auch so heißen können.
Er läuft aktuell im Cinestar Donnerstag auch im Kinoclub. Bruce Springsteen hat einen Spielfilm bekommen und hier kommt die akustische Variante von Born in the USA. So klingt sie.
Born down in the dead man's town. The first kick I took was when I hit the ground. Spend half your life just in coloring up. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. I got in a little hometown jam and
So they put a rifle in my hands. Son, you ever heard of the yellow man? Well, go and kill the yellow man. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Come back on the refineries. Iron Man says, son, if it was up to me, I go down to see the VA man. He says, son, don't you understand? Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. I hate him, but he a case of fighting off when the VA come. They're still there. He's all gone. He had a little girl in Saigon. I got a picture of him in her arms. Gas fires the refinery. I'm 10 years down the road. Nowhere to go, man, nowhere to go. I'm a long, long man in the USA. I'm a rockin' daddy in the USA.
Musik vom Boss, Bruce Springsteen aus dem Jahr 1982, die akustische Version von Born in the USA, ursprünglich für das Album Nebraska gedacht, aber dann beiseite gelegt, dann mit der E Street Band nochmal richtig aufgepeppt, wobei die Variante ja auch gut ist, und dann ist es auf dem nächsten Album gelandet, was auch danach betitelt ist, Born in the USA, 1984 erschienen. Und ein Spielfilm läuft aktuell auch in den Erfurter Kinos über Bruce Springsteen, Deliver Me From Now, läuft aktuell noch im CineStar, kann man sich zum Beispiel jetzt täglich um 16.50 Uhr anschauen, oder ihr wartet noch bis Donnerstag, dann läuft dieser Film auch im Erfurter Kinoclub.
Na, wahrscheinlich läuft der nächste Jahr in der Open-Air-Saison, ist das so ein klassischer Film, finde ich, der da immer schön laufen kann. Und da muss ich auch sagen, der passt ja auch perfekt hin. Also ich stelle mir richtig einen schönen Sommerabend vor, wo man den auch gucken kann. Ich finde es krass, dass sein Spitzname The Boss ist. Weißt du, woher das kommt?
Nee, weiß ich nicht. Jetzt hast du mich kalt erwischt, weil interessanterweise hierzulande denken die Leute ja auch manchmal an Helmut Rahn, die Älteren zumindest, den Fußballkapitän der deutschen Nationalelf.
Helmut Rahn,
ja,
54.
Der wird ja auch der Boss genannt, ja.
Stimmt.
Aber es muss einen Hintergrund geben, und die Frage, wann das angefangen
hat. Ich wollte dich nicht auf den falschen Fuß erwischen. Das war so, ich habe das überlegt, weil du hast gerade The Boss gesagt, und habe ich gesagt, stimmt eigentlich, wo kommt denn das her?
Das ist eigentlich die naheliegenden Fragen sind immer die guten und die berechtigten Fragen. Ja. Also heute aber bitte im Vorfeld, wenn du andere Fragen stellst, dass ich die korrekten Antworten geben kann. Wir kommen jetzt zum ersten Film, den wir besprechen wollen, der ein dritter Teil geworden ist, die Unfassbaren. Es geht um Magier, es geht um die vier Reiter, nennen sie sich, glaube ich, muss noch mal sagen.
Also, ja, genau, die vier Reiter.
Der erste Teil lief vor 14 Jahren in Kinos. Ja, das sind relativ junge Zauberkünstler zum Teil, ne, die zaubern nicht nur, sondern lösen auch Kriminalfälle. Ich weiß aber gar nicht, wie das zusammenfassen.
Also eigentlich war das mal so, das waren eher so Robin Hoods. Das muss man mal so sagen. Die haben irgendwie gestohlen und waren dann auch unter dem Auge. Was ich will jetzt nicht verraten, wer dahinter war. Also wenn man die ersten Teile gesehen hat, wissen, was ich meine. Im Grunde genommen sind das eigentlich so Straßenzauberer, die zu einer Gruppe zusammengekommen sind und sozusagen, wie nennt man das, einen Fall gelöst haben, so mehr oder weniger als Auftrag, den sie bekommen haben. Es war auch so ein bisschen Schnitzeljagd, dann gab es auch da einen Guten und einen Bösen. Die Bösen sind jetzt mittlerweile die Guten, so ganz klassisch, weil es der dritte Teil ist. Aber die vier Reiter haben sich getrennt. Die Reiter haben sich nach dem zweiten Teil, da setzt der Film dann auch an.
Bevor du
Trailer, Entschuldigung, du hattest ja schon gesagt.
Du bist ja schon wieder, da rollt schon wieder der Zug. Ich unterbreche die Zugfahrt ganz kurz, wir mal rein in einen Ausschnitt aus dem dritten Teil von Die Unfassbaren.
In der Welt der Magie taucht alles, was verschwindet, auch wieder auf. Puh, fantastisch, ich bin wieder da.
Komm hoch, zu uns. Du wirst uns helfen.
Okay, du verschwindest bei 3, 2, 1.
Gestatten? J. Daniel Atlas hier. Wer will einen Zaubertrick sehen? Ich glaube, die Reiter wären stolz auf uns gewesen. Mein Atlas war perfekt.
Echt? Frag mich mal, wie ich's fand.
Laut dieser Karte brauche ich aus irgendeinem Grund genau euch.
Und die anderen Reiter, was ist mit denen?
Die anderen Reiter sind gestorben.
Oh mein Gott, was?
Nein, 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 für mich sind sie gestorben. Die konnten nicht mehr, haben aufgegeben. Unterbrich mich nicht.
Ich rede von einem Trick, der größer und besser ist als alles, was ihr je gesehen habt.
Jetzt oder nie. Worum geht's?
Und das ist genau die Stelle, Patrick, wo du wieder einsteigen kannst. Worum geht's?
Geht's. Ja. Du hast ja recht. Also im Grunde genommen ist es ja immer so, wenn ein Franchise mehrere Teile hat, ist ja mal wichtig, ja, kannst ja nicht immer die ganze Zeit mit alten Cars zusammenarbeiten. Also hier die ganze Stammbesetzung, die 4 sind. Also man muss auch hier wieder sagen, eigentlich sind es ja auch 4,5. Also es wird auch zum Thema gemacht. Denn im zweiten Teil konnte Isla Fischer nicht, weil sie da schwanger war. Und da hatte man sie ausgetauscht gegen Ariana Greenblatt, müsste das sein. Und das hat man jetzt im dritten Teil hat man das jetzt so genommen, dass man alle sozusagen auch wieder zurückbringen, und das ist auch nicht schlimm. Aber das reicht nicht aus, man nimmt nochmal neue, und das hat man jetzt im Trailer auch rausgehört. Es gibt da noch so 3 andere Zauberer, die aber schon von vornherein dieses Prinzip des Robin Hoods schon verinnerlicht haben. Und jetzt kommt unser von Jesse Eisenberg gespielte Atlas und sagt so, hey, ich hab da was und ich brauche euch und machen wir einen Plan, und wir müssen ein Verbrechersyndikat, in diesem Fall von Rosemont Pike verkörperte, sie ist glaube ich Holländerin vom Nachnamen.
Veronica Vanderberg.
Vanderberg. Und diese niederländisches Multimillionen, das Haus, nur auf ihren Grundsatz. Und hier sieht man auch nicht, dass die machen nicht in Aktien, die machen in Diamanten. Diamanten, alles Diamanten. Und da muss man eben gucken, wie man quasi sie zum Fallen bringt. Und das Stehlen eines wichtigen Diamanten ist da auch noch im Raum. Und das ist die Neuerung sozusagen, dass man zwar auch Leute in die Falle lockt, aber diesmal gegen einen Verbrecher-Bossin antritt oder eine richtig klassische Antagonistin, die wirklich von Anfang an auch die Antagonistin ist. Und da brauchen es die 3 neuen, jungen, frischen Zauberer, die quasi diesen Plan helfen mit umzusetzen. Also der Plot ist
ganz überschaubar,
ist positiv.
Also vor allem ist es immer so, wir haben ja schon einige Fortsetzungen gesehen, dass ja immer so das Prinzip ist, man nimmt möglichst viele von der Originalbesetzung, braucht natürlich eine neue Perspektive, und in dem Fall könnte man auch sagen, ist die nächste Generation wird mit eingeführt.
Irgendwie wirkt so, obwohl man ja sagen muss, die sind ja alle trotzdem nicht alt. Also außer Woody Harrelson, ich meine Dave Franco, Jesse Eisenberg und Isla Fischer, ich weiß nicht, die sind Ende 30, Anfang 40. Also das sind alles jetzt keine, wo man sagt, okay, die sind schon am Ende angekommen, ne?
Ganz interessant ist halt eben, dass man es fortführt. Interessant ist auch, dass man 9 Jahre gebraucht hat zwischen Teil 2 und Teil 3, dass jetzt der dritte Teil kommt. Ruben Fleischer hat übrigens inszeniert. Wir haben extra auch nochmal nachgeschaut, weil der Name ja auch irgendwie so ein klingender Name ist. Fleischer. Ja. Für mich war aber die Eselsbrücke Fleischer, so wie was zerhacken, irgendwie was mit Zombies, Zombieland. Das war so unser Einstieg damals, so als Eselsbrücke. Vielleicht für Leute, die sich was merken wollen, hat auch die Fortsetzung gemacht zu Zombieland, hat aber auch Filme gemacht, wie zum Beispiel Gangster Squad, auch so ein bisschen vergessener Film. Und zuletzt eben.
Zu Recht.
Nicht ganz.
Ganz furchtbarer Film.
Wir hatten damals haushohe Erwartungen, weiß ich noch, weil es war eine extrem gute Besetzung. Sean Penn, Ryan Gosling, aber genau, ist nicht so gut gelaufen. Zuletzt aber Uncharted zum Beispiel gemacht und auch den ersten Teil von Venom hat er gemacht.
Also der hat keinen überdurchschnittlich guten Film gemacht, Punkt. Der macht Unterhaltungskino, das okayisch ist. Aber mehr ist es auch nicht. Und
gilt das auch für die unfassbaren 3?
Also man muss erstmal dazu sagen, ich möchte mich ganz kurz, Lizzie Caplan hat natürlich die 4,5 Reiterin gespielt. Die andere Person gehört dazu. Also erstmal gehen wir auf den Cast sein. Der Cast, die Chemie, das ist witzig, das ist spannend, das ist auch eine große Stärke.
Immerhin.
Also die neuen Leute, die jetzt dazukommen, Justice Smith zum Beispiel, kann man da neu sehen, Dominic Sessa, den man aus
The Holdovers,
also Justice Smith hat auch so den Pokémon-Film zum Beispiel gemacht, hat aber auch schon bei Jurassic World 2 mitgespielt. Also man muss sagen, das sind alles so Schauspieler, die so kommen. Justice Smith finde ich großartig, spielt auch eine wichtige Rolle in dem Film, und die dritte ist halt, jetzt kommt Ariana Greenblatt, die sozusagen hinzukommt. Das funktioniert wirklich. Gerade diese Dreier-Community ist fast, also du hast vom Staffelstab gesprochen, die finde ich fast noch netter, weil die irgendwie so eine Scheißegal-Attitüde irgendwie mitbringen und dadurch irgendwie so ein bisschen, naja, geschmeidiger wirken. Denn das ist erstmal das Wichtige bei den unfassbaren Filmen, die müssen geschmeidig sein. Also wenn wir beide jetzt zum Beispiel, wir gehen uns einen Kaffee holen, so in der Stadt, und dann so gehen wir hin und sagen nur unsere 3, 4 Sätze, die gehen hin und zaubern von links nach rechts, von oben kommt ein. Und das war die große Stärke. Also zum Beispiel im zweiten Teil gibt es eine, wie man in einen Tresor kommt mit einer Karte, mit einer so Spielkarte. Und das ist das große, spannende und tolle gewesen. Und das hat man hier wieder auch ansatzweise so gemacht, indem man wirklich diesen ganzen Verlauf, weil Zaubern heißt ja auch Theater spielen. Und wenn die Realität zu einer Theaterbühne wird, weil wir Räume kriegen, dann hat der Film seine Stärken. Und das heißt, wir haben im Grunde genommen hat diese Serie zwei Stärken, entweder diese theaterhaften Aufführungen oder die Chemie der Darsteller.
Das ist also, sind die Pluspunkte, um genau. sozusagen, und die Chemie stimmt und das Zusammenspiel. Genau. Aber insgesamt ist jetzt nicht unbedingt der Film, höre ich heraus, den man sich anschauen muss, weil er vielleicht dann doch Längen hat. Oder
nee, ach, das stimmt einfach vieles drüber nicht. Und deswegen habe ich eben auch gesagt, Ruben Fleischer, es tut mir leid für dich, aber ich glaube, Plotholes sind, also wirklich Logiklöcher haben wir da drin. Wir haben Dialoge drin, wo ich mir so sage, was redet ihr denn da? Also, dann lasst ihn lieber irgendwie eine Karte in die Luft werfen. Dann gibt es so zwischendrin so ein richtig schönes, cooles Zaubererhaus. Das ist wirklich, das ist Ausstattungstechnik. Ist das der Wahnsinn. So, jetzt kann man aber nur mal, um Regie zu führen, die sind einmal in den Räumen und dann gehen sie nochmal durch die Räume, indem sie die Räume anwenden. Cool, kann man sagen. Schön, dass man das nochmal eingeführt hat und wie so eine zweite Runde dreht. Andere können sagen, ja, aber in den Räumen waren wir schon. Und das ist so ein gutes Statement für den Film. Irgendwie ist alles, will man alles neuer machen und hat man dann doch schon alles gesehen. Und deswegen ist das an sich, neben der Tatsache, dass es keine starke Regie ist, dass es kein wirklich ausladend großer Plot ist, die Gangstereien so ein bisschen gut inszeniert ist. Also ich wusste, nach dem dreimal irgendwie kam, wusste ich den wer der Drahtzieher ist, das oder die Drahtzieher.
Fuchs, sagen,
also das war wirklich albern. Und ich habe mich noch rübergenommen und gesagt, der oder die weiß echt ganz schön viel. Und dann nach einer Stunde später, oh, it's magic. Und da habe ich mir so gedacht, nee, also da müsst du auch, also im ersten Teil, der Plot war ja wirklich noch überraschend, der war ja wirklich noch toll. Mhm. Und da muss ich einfach sagen, da ist hier, das ist ein guter Unterhalt, nee, das ist ein durchschnittlicher Unterhaltungsfilm. Wer aber die Darsteller mag, wer das System mag und wer auch frischen Wind vertragen kann, der kann sich diesen Film angucken. Aber an sich ist hier einfach tausendmal mehr drin, als diese wirklich dieses... ja, standardmäßige Abarbeiter, wie Transporter 3, irgendwie kann man es nicht kritisieren, weil irgendwie bin ich ja auch reingegangen, um mir sowas anzugucken. Ich kann es ja jetzt nicht kritisieren, oh, Zauberer. Also deswegen sag ich, wirklich absoluter Durchschnittsfilm.
Das sagt Patrick über den dritten Teil von Die Unfassbaren und damit ist ja alles gesagt, wer ihn eben doch schauen möchte. Er läuft aktuell auch im CineStar in Erfurt. Und wir hören schon mal ein bisschen Musik vom nächsten Film, den wir gleich besprechen, Die My Love. Und da hören wir eine spezielle, sehr reduzierte Variante von Joy Division's Love Will Tear Us Apart.
When routine bites hard and ambitions are low and resentments right high, but emotions won't grow, and we're changing our ways, taking different roads. Then love will tear us apart again. Love will tear us apart again. Why is the bedroom so cold? You turned away on your side. Is my time in that flawed? Our respect runs so dry. Yet there's still this appeal that we kept through our lives. But love will tear us apart again. Love will tear us apart again. You cry out in your sleep, all my feelings exposed. There's a taste in my mouth as desperation takes hold. Cause there's something so good, just can't function no more. In love will tear us apart again. Love will tear us apart. Thank you.
Wunderbar, dahin gehaucht. Eine ganz spezielle Variante von Joy Division's Love Will Tear Us Apart zu hören im Film Die My Love, den wir jetzt hier im Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken besprechen wollen. Und wäre ich jetzt Marketingstratege, würde ich den Film verkaufen als wenn Twilight auf die Tribute von Panem trifft. Mit dem Hauptdarsteller aus Twilight, Robert Pattinson, und der Hauptdarstellerin aus Tribute von Panem, Jennifer Lawrence, kommt jetzt ein bezaubernder neuer Film, Die My Love. Aber Patrick,
bezaubert und die finde ich auch schön.
Um mal so ganz allgemein anzufangen, also da wäre man auf der falschen Fährte. Ne? Also Die My Love ist irgendwie ein Film, der brüchig ist, um so mal so vom Gefühl des Schauens mal zu kommen. Das ist ja also nicht wie Twilight und Tribute von Panem. Nee,
also das ist ein sperriger Film, der es uns auch nicht leicht macht. Ich finde es ganz gut, dass wir, also man muss die Regisseurin nochmal mit rein, Lynn Ramsey, die hat sowas vorher gemacht wie Need to Talk About Kevin. Jennifer Lawrence, weiß man auch, in den letzten Jahren meidet sie eigentlich die großen Produktionen. Don't Look Up hat sie sich nochmal schön Geld geholt, aber selbst solche Filme wie Red Sparrow, ihr geht es darum, wirklich das Schauspiel so ein bisschen auszuloten. Und Robert Pattinson, wie man ja auch mittlerweile weiß, ich meine, der dreht ja wirklich nur noch Arthouse gefühlt, außer The Batman, und das ist ja auch Arthouse mittlerweile. Das sind alles Leute, die sich zusammengesetzt haben und auf jeden Fall von vornherein gesagt hat, wir machen den Film unangenehm und wir machen ihn schwer durchschaubar für die Zuschauer.
Und da können wir ja vielleicht mal genau ansetzen, um mal so ganz am Anfang zu beginnen. Auch wir sind ja durch den Film oder überhaupt auf den Film aufmerksam geworden durch den Trailer, und wir haben ja mal so einen ganz kleinen Ausschnitt, das erstmal hören. Das können wir vielleicht noch mal vorweg schicken. Es geht um ein junges Pärchen namens Grace und Jackson, und hier erstmal ein Ausschnitt aus Die My Love.
She don't like her eggs all runny. She looks down her nose at money. She gets it on like the Easter Bunny. She's my baby, I'm her honey. I'm never gonna let her go.
Cheryl hat erzählt, dass du Schriftstellerin bist.
Ja, aber ich schreibe nicht mehr.
Fehlt dir die Inspiration?
Ich bin immer hin und her gerissen, ob ich nichts tun möchte oder... oder überhaupt nichts. Wo bist du?
Ist alles in Ordnung?
Wann hatten wir eigentlich das letzte Mal Sex? Grob geschätzt.
Tja, war echt viel.
Wie kommt die große Schriftstellerin voran?
Die Hauptfigur prügelt gerade ihren Mann zu Tode mit einem Hammer.
Ich muss ja erstmal ein Kompliment machen, wenn wir jetzt nur die deutsche Tonspur in der akustischen Variante eines Ausschnitts gehört zu Die My Love. Aber positiv kann man erstmal sagen, das mochte ich erstmal schon an dem Trailer, dass der wirklich uns nur so ein paar Brocken gibt. Ja, und wir werden es auch versuchen in unserer Besprechung zu Die My Love. Ja,
Hast
freie Hand trotzdem.
Aber ich weiß, was du meinst.
Wir können ja trotzdem gemeinsam versuchen, natürlich genug Informationen jetzt den Zuhörenden zu geben. Aber das können wir ja vielleicht, um mal uns selber mit in die Gleichung einzunehmen, sagen, dass das, als wir gemeinsam aus dem Film rausgekommen sind, dass das ein Film war, über den wir, und das ist erstmal was Positives, über den wir erstmal direkt danach das Bedürfnis hatten zu sprechen und der bei mir zumindest auch lange nachgewirkt hat, bevor wir jetzt gleich auch erzählen, was da alles so passiert oder eventuell nicht passiert. Bei dir war es, glaube ich, so ähnlich, ne?
Na, es war gut, dass wir danach geredet haben, denn ich konnte viele Fragezeichen lösen danach. Also man muss das Ganze wirklich so sehen, wir waren drei unterschiedliche Gruppen mehr oder weniger und die sich dann am Ende getroffen haben, weil man zusätzlich zufällig mehr oder weniger sich dort gesehen hat und alle so am Ende so ein bisschen ihre Gedanken eingeworfen haben und daraus irgendwie waren wir alle auf der richtigen Fährte, aber manchmal hat man sich nicht so getraut, so den letzten Schritt seines Gedankens so zu gehen.
Das war eine schöne Schwarmintelligenz. Ja, ne? Genau. Wenn jeder so seine Sicht da genau. So kundtut, haben wir gemerkt, wenn man das alles zusammenlegt, dann waren wir schon bei einer ganz guten Filmbesprechung.
Genau, eigentlich. Und ich glaube, dass es auch so ein Film ist, man kommt erstmal mit Fragezeichen raus. Ich glaube, dass das auch gewollt ist von der Regisseurin. Und man kommt auch aus diesem Film und fragt sich, sag mal, was habe ich denn da jetzt eigentlich gesehen? Und das liegt, wir können das ja auch so ein bisschen mal begründen, damit wir nicht ganz so mysteriös bleiben. Das liegt zum Beispiel schon daran, die bekommen ein Kind. Wo ist denn das Kind? Was macht denn das Kind? Wie ist denn das Kind? Wie arbeiten die mit dem Kind? Und man hat so ganz viele Versatzstücke. Also wenn man den Film so oberflächlich sehen würde, würde man erstmal eine frustrierte Ehefrau sehen, die fremdgeht und sozusagen die Ehe zum Scheitern bringt. Das wäre so typisch ZDF-Thriller. So, aber wir sind ja hier in einem kontroversen Film von einer kontroversen Regisseurin. Und das ist so etwas, man muss erstmal dieses, und das haben viele auch von uns in der Gruppe gesagt, wenn die den Film erzählen würden, würden die den auch so erstmal anprangern. Aber das wird dem Film nicht mal ansatzweise gerecht. Und alles, was so, das ist ja so ein amerikanisches Mysterium, das hat man ja auch so bei Twin Peaks gehabt. Es gibt ja diese Oberflächlichkeit und darunter lauert ja das Unbehagen, das Grausame. Und das muss man sich hier rausfischen. Und das kommt mit einer schleichend beängstigenden, deswegen passt auch diese Metronom oder wie das war im Trailer so gut, weil auch wir so langsam uns reinfühlen. Aber wenn du aus dem Film rausgekommen bist, hast du nicht alle Faden und Fäden und alles zusammengebracht, sondern du stellst dir diese Fragen wie zum Beispiel, was war denn mit dem Kind? Wo geht der eigentlich arbeiten? Sie ist eine erfolgreiche Schriftstellerin. Wo sehe ich das eigentlich? Und das ist alles, diese Fragen will der Film nicht beantworten. Dieser Film guckt sich einfach zwei Darsteller an, ich sag mal zwei in seiner ersten Linie, die wir begleiten, die wir voyeuristisch betrachten und mit denen wir mitgehen und mit denen wir auch mitfühlen. Aber wir sind als Zuschauer die ganze Zeit so lost, also so verloren, wie die Figuren auch selbst. Und das ist natürlich, ich finde das eine starke Regieleistung.
Auf jeden Fall.
Das macht aber das Sehgewohn natürlich auch sperrig und auch mitunter
das
anstrengend.
Das müssen wir als Beipackzettel natürlich immer mitgeben für die Leute, die sich für den Film interessieren. Man muss auch positiv sagen, zumindest in unserer Vorstellung, wir haben ihn im Kinoclub gesehen, dann läuft jetzt weiterhin im Lichthaus in Weimar, war das Publikum sehr geduldig für diese Art von Film, weil ich verstehe auch, wenn Leute was anderes erwarten, manche haben den Trailer auch missverstanden, darum geht es ja auch, was erwartet uns. Ich habe gedacht, das geht so mehr Richtung Horror und so nach dem Motto Belagerung innerhalb einer Ehe und dass sie jetzt wirklich, vielleicht tut sie es ja auch, mit der Axt auf ihn losgeht, wir wollen da jetzt gar nicht so viel verraten, aber da muss ich sagen, bei uns Kompliment an das Publikum, das können wir auch allen, die jetzt zuhören, sagen und vielleicht am Ende neugierig geworden sind, stellt euch darauf ein, der Film fordert auch ein bisschen und das ist erstmal was Positives trotzdem und wir können ja vielleicht mal davon ausgehen, wie es angefangen hat, um die Leute mal so ein bisschen mitzunehmen, weil das fand ich interessant, dass wir eigentlich im Grunde, jetzt wäre ich ein bisschen theoretisch, erstmal so die Verlängerung des Zuschauerraums sehen, nämlich wie eine Bühne, die allererst Einstellung. Ja. Wir sehen offenkundig ein Inneres eines Hauses, ein Zimmer oder auch mehrere und wir hören erstmal ein Pärchen ankommen. Das sind unsere beiden Hauptfiguren, Grace und Jackson. Und schon da, das haben wir festgestellt, das ist ganz geschickt gemacht, weil die erste Einstellung geht wahrscheinlich, die Kamera bewegt sich nicht, also bleibt so vielleicht die ersten vier Minuten und die Figuren, wie in einem Theaterstück auf der Bühne, kommen mal von links rein, mal von rechts rein, erkunden auch das Haus und wir müssen auch erstmal erkunden, was ist das jetzt? Offenkundig junges Pärchen, die aufs Land gezogen sind, wenn wir jetzt dann danach noch ein bisschen nachlesen. In Montana spielt das Ganze, ist aber egal, wo es spielt, wir kriegen mit, ländliche Idylle, altes
Haus.
Könnte auch Frankreich sein. War ursprünglich übrigens auch mal woanders im Roman angelegt, aber das alles erschließt sich so nach und nach und ich glaube, so arbeitet auch der Film, deswegen habe ich das jetzt so beschrieben, dass wir nach und nach immer uns die Versatzstücke so zusammenpuzzeln müssen und das Interessante ist auch, wir bleiben nochmal so ein bisschen allgemeiner, dass da zumindest mir ging es so, mir manche Bilder auch dann nach dem Schauen so durchgehuscht sind, wo man so denkt, stimmt, das gab es ja auch noch. Also es gibt dann so verstörende Augenblicke, die dann aber erstmal wieder verschwinden und dann die Hauptgeschichte weitergeht.
Ja, also das ist ganz, ganz viel und diese erste Szene, die du da so sagst, ist auch wirklich exemplarisch für den Film. Vieles spielt eben nicht da statt, wo wir hingucken. Vieles ist wird zurückgehalten. Das interessierte die Regisseurin aus. Die Regisseurin sieht schon eine, ich glaube, die sieht auch ein sich liebendes Pärchen. Und Und wie wir ja auch später in unserer Analyse gesehen haben, kommt das jetzt nicht so und dann passierte das und dann passierte das, sondern es wird was passiert sein. Aber jetzt, wenn wir jetzt hier sitzen, wann es passiert ist, können wir zum Beispiel nicht genau sagen oder wie es passiert ist oder ähnliches. Und das ist etwas, so eine Art mysteriösen Film, der aber trotzdem als realistisches Drama angesehen werden. Also es hat jetzt irgendwie keine mysteriösen Einschläge oder so, sondern es ist wirklich ein Drama, könnte auch ein gutes Theaterstück sein, weil wir befinden uns schon größtenteils an dem gleichen Ort. Und das ist die große Stärke des Films einfach sozusagen. Und das ist, aber während dem Gucken macht das eben keinen Spaß. Die große Stärke des Films.
Es ist anstrengend.
Es ist so, dass man so, und als wir dann so rausgekommen sind und wirklich dieses Nachbearbeitung, ich meine, das kann man auch kritisieren. Ich meine, ich muss ja auch währenddessen die genießen können.
Das stimmt. Das könnte auch einen Punkt dazu geben. Ne?
Also, könnte es geben. Ich bin auch mal gespannt, wenn ich ein zweites Mal gucke und sozusagen viel mehr weiß, was alles drinsteckt. Weil man ist wirklich von dieser Stereotypen, diese Geschichte hat man schon tausendmal gesehen. Also eine Frau, die frustriert zu Hause ist, sich ums Kind kümmert und der Mann unterwegs ist und sie dadurch irgendwie eine Affäre anfängt. Also wirklich banal. Aber das wird diesem Film zu 0% gerecht, weil das ist gar nicht das Thema des Films, wie sie, also auch wie sie isoliert ist, aber es geht trotzdem darum, und das vergisst man, das ist wirklich ein Paarfilm. Auch wenn Jennifer Lawrence für uns immer am meisten gezeigt wird und Robert Pattinson, hatten wir danach auch so Scherze, aber eigentlich ja eher Nebenfigur so geführt ist, geht es trotzdem um die Beziehung. Wir sehen nur oft ihre Reaktion darüber. Und das sind alles so Sachen, das wird einem irgendwie erst klar. Und man merkt auch zum Beispiel, unsere Hauptdarstellerin, wir werden ja jetzt gleich auch drauf kommen, ist zum Beispiel unfassbar spröde und abweisend und distanziert. Und das habe ich zum Beispiel ganz lange nicht gesehen im Kino. Aber das kann bei den Sehgewohnheiten, kann das natürlich einen auch verprellen, wenn unsere einzige Sichtweise auch noch die unsympathischste Figur in jeder einzelnen Szene ist. Aber genau das ist das Stilmittel, was Lynn Ramsey einfach anwendet.
Da merkt man, dass Lynn Ramsey, wir kommen gleich auch zu Jennifer Lawrence, aber schottische Regisseurin.
Da macht die solche Filme.
Ursprünglich wollte sie Fotografin merken, das sieht man dem Film auch an. Ja. Man muss aber trotzdem auch in den Kameramann nennen, Seamus McGarvey, also ohne den geht's ja nicht. Ne? Also der wirklich auch schon unterschiedlichste Filme gemacht hat, wie Abbitte, aber auch Nocturnal Animals, aber auch den ersten Avengers-Film fotografiert hat. Aber man merkt wirklich so sehr unterschiedlich und jemand, der aus dem Musikvideobereich kommt. Aber man kriegt jedenfalls mit, immer noch die Fotoschule, nenne ich es mal, von Lynn Ramsey. Also das macht sie sehr klug. Und du hast jetzt auch so Strukturen beschrieben, die interessant sind auf so einer Meta-Ebene. Das ging jetzt alles so theoretisch trocken. Also schaut euch den Film an, bildet euch eure Meinung, weil genau das, was wir eben bei anderen Filmen so als selbstverständlich erachten, dass wir zum Beispiel immer mit der Hauptfigur irgendwie sympathisieren und einen Zugang finden. Und hier ging es uns, zumindest uns beiden, so, dass wir keinen wirklichen Zugang zu dieser Hauptfigur, wie du gesagt hast, sehr unsympathisch gespielten Hauptfigur, das jetzt aber auch schon wieder eine Deutung gefunden haben. Und das hat es schwer gemacht, aber das macht es natürlich dann auch so, dass das ein Film ist, über den wir dann eben dann auch lange nachdenken.
Ein Film hat keinerlei Verantwortung. Ein Film ist erstmal da, um uns zu faszinieren, um unser Interesse zu schulen. Und wie sie das machen und wenn sie das auf negativer Ebene machen, vielleicht eine Figur geben, über die ich mich sogar ärgere. Und nach und nach, also diese, was auch die andere Stärke ist, es ist ja nicht nur, dass wir die Figur unsympathisch finden, es ist ja sogar so, dass wir sie nicht verstehen, dass sie uns auch nicht viel gibt, um sie zu verstehen, sondern wir sehen quasi nur Aktion und wir als Zuschauer sind die Reaktion darauf.
Wir sind im Grunde auch so ein bisschen in der Rolle, was das angeht, von Robert Pattinson, ihrem Freund und
Möglich.
Ehemann.
Ne? Ja.
Also, der versucht ja auch zu verstehen. Und jetzt müssen wir, du hast schon gesagt, auf Jennifer Lawrence mal kommen. Und deswegen gehört sie mit zu den besten Schauspielerinnen der Gegenwart. Sie war ja auch schon mehrfach für einen Oscar nominiert, hat ja auch schon einen bekommen.
Hat ihn schon,
für,
ja.
Für Silver Linings. Das erste Mal war sie nominiert für Winterstone.
Da ist großartig. Sie damals
überhaupt erstmal für uns erschienen.
Low-Budget-Film gefühlt, White Trash, ungewöhnlich und Wahnsinns-Performance. Da war sie auch unter 18 oder sie spielt nur unter 18, die war vielleicht 19 oder so.
Sie war zu dem Zeitpunkt etwa 20, aber sie war
Jung auch gespielt. Also ganz toll. Also das ist wirklich, Winterspawn kann ich jedem Jennifer Lawrence Fan, weil ich weiß nicht, ob man den so klar das irgendwo kriegt, weil der so ein kleiner Film ist.
Ist ein sehr kleiner Film,
und ich habe noch nie White Trash in Amerika so gut dargestellt bekommen. Also so dass das wie so ein Volk im Volk ist. Und das macht sie ganz toll.
Und auch hier, um das mal zu sagen, um den Bogen mal zu schließen, das passt ja Winterspawn auch ganz gut, weil im Grunde, und das muss man sagen, sie ist dann ja zwischendurch mal so die Weltberühmtheit geworden durch Tribute von Panem und hat parallel aber auch die Filme mit David O. Russell gemacht, American Hustle, dann auch noch mit ihm und Joy und so weiter. Und sie traut sich immer noch, sie ist so bekannt und wahrscheinlich auch inzwischen so mächtig im positiven Sinne, dass sie sich ihre Rollen aussuchen kann. Sie hat ihre Produktionsfirma, und um jetzt mal wieder auf den Film Drei Mal Love zu kommen, den hat sie jetzt mit produziert und so weiter, hat auch den Stoff Stoff mitentdeckt und den Roman. Und man merkt aber, dass sie auch bereit ist, im positiven Sinne all in zu gehen. Ich finde, und das kann sie wie keine andere, sie macht sich für mich buchstäblich nackig. Ne? Also das sind Szenen, ich verstehe auch schauspielerisch, warum man da Lust auf so eine Rolle hat, weil man sich was trauen muss. Und das traut sie sich, Robert Pattinson auch, aber sie traut sich da richtig viel zu. Wir haben das Gefühl, wir sehen hier Jennifer Lawrence, wir sehen sie zum Teil auch nackig, aber das meine ich nicht nur, ich meine auch so, wie sie die Figur anlegt, ist das wirklich eine Offenbarung. Sie legt sie uns da eigentlich.
Aber das hat sie, also das, ich finde, das probiert sie auch in den letzten Filmen immer schon so. Ich meine, nicht zu verachten, in ihrem letzten Film, ich weiß gar nicht, wie er hieß, was
no
ja so
Hard Feelings.
Genau, wo sie ja eine Fighting-Scene hat, wie sie nackt am Strand jemanden verprügeln möchte. Und da ist sie auch komplett nackt. Und das ist so eine Schauspielerin, die wirklich so, also Autodidaktin ist sie ja auch, die hat ja nie eine Filmhochschule von innen gesehen und das spürt man. Es ist nichts konzipiert. Sie ist selber, und was sie auch kann, ist, ihr Schauspiel ist ja unberechenbar, aber das auch noch in eine unberechenbare Figur zu setzen, das ist ja das Tolle. Und wir folgen wirklich diese ganzen Ambivalenz folgen wir durch den ganzen Film. Und wenn sie so spröde ist und so auch in Fremdscham-Momenten, sagt man ja immer, so schön reinkommt, war ich hier viel zu sehr fasziniert. Wenn es nur auf die Peinlichkeit ausgeht, dann ist es mir zu leicht. Dann kann ich auch nichts für ungut Stromberg gucken. Ja? Aber wenn ich eine Tiefe haben möchte, eine Faszination des Ganzen ist auch bei Stromberg, aber so eine schauspielerische Tiefe und so eine im Kontext des ganzen Films eingebettete und wenn ich auch später rauskriege, warum sie ist, auch Erklärungen nicht nur suche, sondern auch finde in dem Film, dann merke ich einfach, dass das ganz wichtig bei der geschriebenen Figur ist, klar, aber, und das haben wir danach auch gesagt, man hat immer das Gefühl, dass Jennifer Lawrence Spaß auch dabei hatte. Wenn die so ausflippt oder Sachen sagt, wo wir so sagen, also so, es gibt ja diese, wie heißt es, Impact Thoughts, wo man so gerne was nachdenkt und eigentlich so sagt, oh Gott, wenn du das jetzt sagen würdest, dann fliegst du ja aber von der Party. Und sie sagt das. Sie sagt so dieses, sie hat so diesen Ballast des sozialen Gefüges so abgeworfen und das kann so befreiend sein. Und im Nachhinein, wie schon gesagt, wo wir dann auch so ein bisschen unsere Analyse, war ich so beeindruckt eigentlich nochmal von der Figur, dass sie das so nach außen tragen konnte. Und deswegen sage ich Jennifer Lawrence hier in diesem Film wirklich eine wundervolle Performance, eine angstfreie Performance, so eine befreite, fast Method-Acting-Performance. Deswegen sie, gar keine Frage, ist wirklich auch die Leading-Role. Also ich mag ja Robert Pattinson, der ja wirklich viel in Nebenrollen gerade auch, und der guckt ja auch, ich meine, der dreht ja auch der Leuchtturm oder so, oder dreht ja auch schon mit Claire Denis, also oder mit den Safdie-Brüdern hat er ja schon gedreht, bevor die überhaupt groß geworden sind, wie beide jetzt Solo-Projekte, die haben ja wirklich groß sind. Also das ist, ich sag ja immer, es gibt so Schauspieler, die besser sind, die klüger sind als ihr Talent. Dazu gehört er eindeutig. Also hier bei den beiden, und das ist das Herzstück des Films, gibt es keine Abzüge.
Deswegen sagen wir nochmal, wir haben ja, glaube ich, jetzt schon vieles zusammengetragen. Also im Grunde empfehlen wir schon Die My Love, haben jetzt ja den Beipackzettel eigentlich mitgegeben, dass das schon eine Herausforderung ist. Das ist
eine Legende.
Ist jetzt nicht so der Film, wo man jetzt sagt, also jetzt heute mal absolute Zerstreuung, ich brauche Ablenkung und möchte mal auch so 10 Minuten mich nicht so konzentrieren müssen. Nee, das ist Die My Love nicht, das ist schon eine Herausforderung.
Ja.
Aber ein sehenswerter Film, der lange nachwirkt und gut, dass er in Thüringen, so kann man es ja formulieren, weiterhin läuft, im Lichthaus in Weimar, läuft er in der Abendschiene, da auch zum Teil original mit deutschen Untertiteln.
Ja.
Also schaut da nochmal genau unter lichthaus.info, wann er eben original, wann er auf Deutsch läuft. Und wir sind gespannt. Ich kann mir sogar übrigens vorstellen, dass vielleicht noch so als letzten Gedanken meinerseits, dass Jennifer Lawrence, es ist jetzt nicht ausgemacht, aber sollte sie für den Oscar nominiert werden, darf man sich nicht beschweren.
Nee.
Möglich ist es.
Nee, also dafür, und ich muss auch sagen, ich finde das auch gar nicht so schlimm. Also ich finde so gerade, es gibt so Schauspielerinnen und Schauspieler, da weiß man ja auch, die gehören so zu den 7, 8, 10 möglichen Leuten, wenn die einen Film rausbringen, wo man auf jeden Fall hinguckt und auch an die Preissaison denkt. Also hier, dafür ist sie viel zu frei. Also es wurde ja schon honoriert, ihr freies Schauspiel, also sie hat ja jetzt nichts Neues, sage ich jetzt mal so. Jennifer Lawrence ist ja immer noch, ihr Acting ist ja immer noch der von Jennifer Lawrence, aber beschweren kann sich da wirklich keiner.
Und wir hören jetzt mal einen Song aus dem Film, der kam in meiner Erinnerung sogar zweimal vor. Die Hauptfiguren singen auch dazu, wir haben es eben auch im Trailer gehört. Und jetzt hören wir ihn mal in voller Länge. Und zwar In Spite of Ourselves von John Prime.
She looks down her nose at money, she gets it on like the...
Thank you.
She don't like her eggs all runny. She thinks crossing her legs is funny. She looks down her nose at money. She gets it on like the Easter Bunny. She's my baby, I'm her honey. I'm never gonna let her go.
He ain't got laid in a month of Sundays. I caught him once and he was sniffing my undies. He ain't too sharp, but he gets things done. Drinks his beer like it's oxygen. But he's my baby and I'm his honey. Never gonna let him go.
In spite of ourselves, we'll end up sitting on a rainbow. Against all odds, honey, we're the big door prize. We're gonna spike our noses right off of our faces. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. She thinks all my jokes are corny. Convict movies make her horny. She likes ketchup on her scrambled eggs. Swears like a sailor when she shaves her legs. She takes a licking and keeps on ticking. I'm never gonna let her go.
He's got more balls than a big brass monkey. He's a whacked out weirdo and a love bug junkie. Sly as a fox, crazy as a loon. Payday comes and he's a howling at the moon. But he's my baby, I don't mean maybe. Never gonna let him go.
In spite of ourselves, we'll end up sitting on a rainbow. Against all odds, honey, we're the big door prize. We're gonna spike our noses right off of our faces. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. In spite of ourselves, we'll end up sitting on a rainbow. Against all odds, honey, we're the big door prize. We're gonna spike our noses right off of our faces. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. In spite of ourselves.
Da lacht jemand. Der lacht, das gehört nicht mehr zum Song. Das
ist Inspired from ourselves. Ja, so genau, muss der Song enden,
ja,
oder?
Ja, finde ich super. Als wenn es so spontan entstanden ist, ne?
Ja. Ich fand's super spontan. Und die Reaktion ist auch, ich wusste das nicht, dass der Song so endet, aber das ist ja witzig. Ja. Am Ende noch.
Ein Song aus dem Film Die My Love, aktuell noch zu sehen im Lichthauskino in Weimar. Schön. Mit Jennifer Lawrence. Und das sei doch als kleiner Nachtrag gesagt, weil ich, wie gesagt, auch dann viel über den Film noch gelesen habe, Jennifer Lawrence, und sie hat ist natürlich da auch gerade ein bisschen auf Promotour. Und es gibt aktuell, kann man auch finden, von Variety so ein ganz kleines Video, 10 Minuten lang, wo sie so ein bisschen auf so einem großen Fernseher, ich weiß nicht, ob es wirklich bei ihr zu Hause ist, im Interview eben so Filmszenen anschaut aus eigenen Filmen. Winterspone guckt sich nochmal an und erzählt dann auch so ein bisschen drüber. Aber auch Filme, die sie geprägt haben. Also ihr Lieblingsfilm, ich sag's auch gleich, welcher das ist. Und welches jüngst ein Film war, wo sie dachte, holy shit, das ist ein Film, sowas Gutes hat sie lange nicht gesehen. Das war nämlich One Battle Night After Another.
Das habe ich gelesen. Und, das kommt aus dem Interview.
Das
ja?
kommt aus dem Interview. Da
ich
sagt sie nochmal, dass sie wirklich, ihr Ehemann hatte schon 2 Wochen vorher irgendwie die Karten besorgt und sie ihrem Ehemann auch total dankbar für dieses Kinoerlebnis. Ja. Sie hat gesagt, das ist ein Film, der ist einfach, also das so muss Kino sein. Also sie war wirklich ganz aus dem Häuschen.
Sie sagt, das ist der beste Film, den sie je gesehen hat.
Genau. Und dann kommt auch noch ein zweiter Film und da muss sich dann entscheiden, ob der jetzt nun besser oder schlechter ist, weil das einer der Filme ihres Lebens ist. Und ich kann es verstehen. Und jetzt kommt's und du wirst auch dann nicken, wenn du es hörst. In the Mood for Love von Wong Kar-wai, weil sie sagt, das ist wirklich auch ein ganz besonderer Film. Sie hat da den als relativ junge Frau das erste Mal gesehen. Und damals wusste sie noch nicht so viel über das Filmgeschäft. Später hat sie viel mit ihrem Mann, redet sie wohl regelmäßig über Filme und wollte ja dann auch später wissen bei In the Mood for Love, wie ist das mit der Kamera, mit den Bildern, mit diesen ganzen. Aber sie hat nochmal gesagt, das ist da trotzdem auch einer der Filme ihres Lebens, auch One Battle After Another, beide. Und sie wird dann am Ende gefragt, welcher ist denn wirklich besser? Oder
One
sie
Battle After Another, aber
ja. Ja, also auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, geht nur 10 Minuten und man merkt auch so wirklich sehr sympathisch Jennifer Lawrence. Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Film, der nur zweimal kommendes Wochenende in Erfurt läuft, also am 29. und 30. November, und zwar im Erfurter Kinoclub, jeweils um 14.30 Uhr. Der heißt Ab morgen bin ich mutig von Bernd Salling. Und für mich, und da lehne ich jetzt mal aus dem Fenster, so viele Kinder- und Jugendfilme schaue ich ja nicht. Für mich ist das der beste Kinder- und Jugendfilm des Jahres 2025. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Der Karl ist vielleicht so 11 Jahre jung, ich weiß gar nicht, auch noch sehr, sehr jung, 11, 12 Jahre alt. Der verguckt sich in eine Mitschülerin und der Film erzählt ganz behutsam über die erste Liebe. Und das ist ja eine Geschichte, wie sie ja ganz oft erzählt wird. Aber wie das hier gemacht wird und wie zurückhaltend das der Film macht und wie gut das der Hauptdarsteller, wie Jürgen Kühn spielt, das macht es zu einem außergewöhnlichen Film. Bernd Salling hat diesen Film gemacht, hat dafür keine Förderung groß bekommen, beziehungsweise nicht vom Fernsehen bekommen und musste da so ein bisschen ganz schön hausieren gehen. Und der Film wurde das erste Mal vorgestellt während des Goldenen Spatzen und im Rahmen dessen konnte ich auch Bernd Salling sprechen. Und das Interview, das hören wir gleich, aber vorher hören wir erstmal noch mal ein bisschen Musik, noch mal aus Die My Love, nur ganz, ganz kurz. Und zwar vom guten alten Elvis Presley, Love Me Tender. Und dann gibt's das Interview mit Bernd Salling zu Ab morgen bin ich mutig.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Musik vom guten alten Elvis Presley, Love Me Tender. Wir kommen jetzt zu einem besonderen Film für jüngere Menschen. Ab morgen bin ich mutig in ein Gespräch mit dessen Regisseur Bernd Salling.
Ja, das Blatt liegt seit Wochen schon in meinem Schrank, weil ich einfach die richtigen Worte nicht fand, um zu fragen. Ob die auch.
Wie war das eigentlich bei dir? Dein erstes Mal.
Erstes Mal was?
Küssen.
Wir leben.
Gib das her!
Auf anderen Planeten.
Ja, wir leben auf
auf anderen Planeten.
Mir gegenüber sitzt der Regisseur von Morgen bin ich mutig, Bernd Saling. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn sprechen kann. Hallo.
Hallo.
Und eigentlich wollte ich Sie siezen und Sie waren aber gleich beim Du und deswegen wechseln wir jetzt mal direkt ins Du. Ich glaube, das hängt aber damit zusammen, dass Sie mit sehr vielen jungen Menschen zu tun haben und das Du da ja sowieso geläufig ist, vermute ich mal.
Naja, da ist es eher so, dass man Jugendliche ja heutzutage auch wirklich fragt, ob Du in Ordnung ist. Aber in der Filmakademie zum Beispiel unter Kolleginnen und Kollegen, die im Filmbereich sind, wird eigentlich meist geduzt.
Du bist ja eigentlich wirklich kinderfilmaffin, hast da schon in dem Bereich Jugendfilm, Kinderfilm schon einige Sachen gemacht, also die Blindgänger, Kopfüber und so weiter. Jetzt morgen bin ich mutig. Warum dieses Genre? Es ist ja auch ein schwieriges Genre, ne? Herausfordernd.
Na, weil ich das schon immer machen wollte. Ich habe schon in der 11., 12. Klasse entdeckt, dass ich zwar nicht gerne ins Ferienlager als Kind gefahren bin, aber als Betreuer schon. Und wollte unbedingt etwas machen, wo ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Habe dann erst einen Studienplatz als Lehrer gehabt. Dann habe ich den wieder abgegeben, weil ich dachte, naja, vielleicht doch nicht so. Und habe was gesucht, wo ich mit Kindern arbeiten kann, aber auch meine vielen Hobbys unterbringe. Ich habe fotografiert, ich habe mich mit Musik beschäftigt, ich habe geschrieben. Und da war das dann mein Traumberuf und bin dann zur DEFA gegangen damals, das Spielfilmstudio der DDR, und habe gesagt, ich möchte gern Kinderfilme machen. Und dann habe ich dort ein Volontariat bekommen und gleich einen Mentor, der selber Kinderfilme gemacht hat, nämlich Helmut Juber, mein sehr verehrter, ja, von dem ich Filmemacher, von dem ich so viel gelernt habe.
Das lief damals wirklich ganz anders in der DDR und da konnte man auch froh sein, wenn man dann ein Volontariat bekommen hat, später dann Studium auch an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg. Und es gab noch einen weiteren Mann, der wichtig war, Rolf Losansky, ne? Mit dem hatten Sie auch viel zu tun. Da ist ja auch, sind ja zwei Filme von ihm gelaufen, das Schulgespenst und Moritz in der Litfaßsäule. Also ich nehme an, von ihm haben Sie auch viel mitgenommen.
Bei Rolf hatte ich meine erste Regieassistenz, also nicht die erste Regieassistenz, sondern die zweite Regieassistenz, aber das erste Mal, dass ich beim Kinderfilm bei Dreharbeiten mit dabei war. Und das war eben so, also ich hatte überhaupt keine Ahnung. Da kamen Leute zu mir und haben mir Fragen gestellt, da habe ich nicht mal die Frage verstanden und habe dann so lange im Drehbuch geblättert, bis sie wieder gegangen sind. Kann mich noch sehr gut erinnern und da war Rolf derjenige, der gesagt hat, du, mach dir da keine Platte, das lernst du alles, kriegst du alles mit, geh hier einfach mit. Und keiner hat mich in irgendeiner Weise gemobbt. Das wäre heute im Filmgeschäft vielleicht doch anders.
Morgen bin ich mutig, heißt dein neuer Film. Und ja, ich versuche jetzt mal so, man darf ja nicht zu viel verraten. Ne? Also es geht um das erste Mal verliebt sein. Es geht um den 12-jährigen Karl. Und ich meine, die Fragen, die ich jetzt stelle, sind natürlich immer die klassischen, aber es gibt ja immer so eine erste Idee im Kopf. Du hast ja auch das Buch geschrieben. Wie kam das, dass du zu dieser Idee gekommen bist?
Naja, vom Kinderfilm kann man nicht leben. Also jedenfalls nicht vom Arthouse-Kinderfilm. Und dann habe ich irgendwann Angebote bekommen, Filmwerkstätten zu machen. Und das mache ich seit vielen Jahren und es macht mir auch großen Spaß. Habe mir inzwischen eigene Technik zugelegt. Und eine Filmwerkstatt vor schon über 10 Jahren war in Küritz in Brandenburg. Und die Kinder und Jugendlichen dürfen immer selber entscheiden, welches Thema sie haben. Es sollte aber ein dokumentarisches Format sein. Und die wussten nach einer Dreiviertelstunde, dass sie was machen wollen, übers erste Mal verliebt sein. Und haben sich dann gegenseitig interviewt, sind in ein Altersheim gegangen, haben da die Omis interviewt, ob sie sich noch an ihre erste Liebe erinnern können. Haben sich auf dem Markt einfach Leute abgegriffen. Und das hat mich sehr fasziniert, wie viele schwierige Stunden Kinder und Jugendliche im Alter, die waren zwischen 12 und 14, schon durchgemacht haben. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Das habe ich gedacht, sowas müsste ich mal im Film auch erzählen. Und habe dann angefangen, daraus ein Skript zu entwickeln, wo so eine Filmwerkstatt einen zentralen Punkt hat. Ich meine, Filmwerkstatt ist noch kein Filmthema, es muss ja einen Hauptkonflikt geben. Und da habe ich mich an meine eigene Kindheit erinnert, dass ich als kleinerer Junge mich in ein deutlich größeres Mädchen verliebt habe. Und das ist nun wirklich ein zeitloser Konflikt. Ich habe beim Casting dann auch Mädchen gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, in dem Alter mit einem kleineren Jungen zusammen sein. Und dann sagten sie, wie viel kleiner? Und ich sagte, na deutlich kleiner, auf keinen Fall.
Weil du es gerade so angedeutet hast, können wir nochmal so ein paar allgemeine Sachen mal klären, wie zum Beispiel ein guter Kinderfilm auszuschauen hat, dass er auch für Erwachsene mit funktioniert. Ist das zum Beispiel ein Qualitätsmerkmal?
Na, was heißt Qualitätsmerkmal? Ist mein ganz persönlicher Anspruch, ganz persönlich. Also ich respektiere alle Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Kinder sind für uns der Fokus, ob das Erwachsene mögen oder nicht, ist mir völlig piepegal. Mir ist es nicht egal, weil ich finde, ein Film für Kinder ist genauso ein Film für Erwachsene, wenn ich ihn als Filmkunst begreife. Und warum sollen Erwachsene nicht eine Geschichte gucken über die erste Liebe eines Zwölfjährigen? Da gibt es überhaupt keinen Grund für. Aber es muss schon so erzählt sein, dass wir das jetzt nicht kindisch erzählen. Also es gibt ja viele Effekte, die Kinder mögen. Ja, also unser Sohn ist auch nicht begeistert, wenn wir eben sagen, wir gehen da hin essen und dann will er doch lieber Döner oder McDonald's oder so. Na, ich vergleiche das mal auf dieser blöden Ebene. Das trifft's überhaupt nicht. Aber ich habe da totalen Respekt vor. Nur ich möchte gern Geschichten erzählen, die mich interessieren als Erwachsener, aus Sicht von Kindern, die dann auch sowohl Kinder als auch Erwachsene berühren sollten.
Ah, wie einfach ist das umzusetzen? Ich habe gelesen, korrigiere mich gern, dass bei dem Film das Fernsehen in dem Fall nicht an Bord war, weil die ganz gerne noch ein bisschen mehr Fallhöhe, ein bisschen mehr Konflikt, ein bisschen mehr Zuspitzung gehabt hätten. Also man redet dann ja mit ins Drehbuch hinein, das ist gang und gäbe, das ist jetzt nichts. Aber also ich höre so ein bisschen raus, es war erstmal nicht einfach, den Film dann auch umzusetzen.
Das war überhaupt nicht einfach. Wir haben ihn einfach nicht finanziert gekriegt und er war dann tot. Ich hatte eine sehr renommierte Produktionsfirma. Und die hat dann aufgegeben. Genau aus dem Grund, dass alle Sender gesagt haben, der Konflikt ist nicht stark genug, der ist nicht laut genug, der Junge müsste gemobbt werden und das wollen Kinder im Kino sowieso nicht sehen und so weiter. Ne? Und dann ohne Fernsehsender kann man keine Finanzierung in Deutschland so aufstellen, dass man den Film klassisch drehen kann. Nach allem, was dazugehört, Spesen und was die alle kriegen, ne? So ein Team, ist ja wahnsinnig teuer. Und wir haben dann eben einen neuen Produzenten gefunden, die Zeitgeist-Filmproduktion Margus Kartsch, über meine Agentur. Und die fanden das Buch so toll, dass sie den unbedingt machen wollten, aber standen vor demselben Problem. Dann haben wir noch eine Weile mit dem RBB versucht zu schreiben. Da gab es Ideen, die sind jetzt noch im Film, aber dann gab es Ideen, die wollten wir nicht im Film haben und dann waren wir wieder raus. Und dann hat die Produktion eben gesagt, dann machen wir das mit der Hauptförderung vom BKM, kulturelle Filmförderung, die hatten wir schon lange, 500.000, und sammeln mal noch eine zweite große Förderung ein. Da war die Filmstiftung NRW so mutig zu sagen, okay, wir geben euch noch mal fast dieselbe Summe, aber das muss es dann sein, mehr geben wir euch nicht. Und dann haben wir quasi mit einem Drittel von einem durchschnittlichen, sagen wir mal, zwei Drittel von einem Tatort, haben wir versucht, einen Kinofilm zu machen.
Zwei Titel von einem Tatort, das sind so 600.000 Euro oder ich weiß es nicht, oder was? Ich weiß,
nee, das sind, es ist schon über 1 Million, aber ein Tatort hat jetzt inzwischen 1,7, sagen wir mal. Ne? Das kannst du an sich nicht machen. Das kannst du nur machen, wenn alle bereit sind, ihre finanziellen Ansprüche zu reduzieren. Und das muss man von Anfang an ehrlich kommunizieren. Es gab bei uns kein Kilometergeld, es wurden Tankquittungen abgerechnet, es gab eben keine Spesen. Es wurde eben gesagt, wir versuchen euch voll zu verpflegen und das muss es dann sein. Ab Wochenende. Piotr Rosolowski und ich haben jedes Wochenende in Köln durchgearbeitet, weil wenn wir nicht wissen, was wir da tun, werden wir das Pensum auf keinen Fall schaffen. Wir schaffen es auch so meist nicht, weil die Kinder ja nur 3 Stunden arbeiten dürfen und so weiter. Und wenn irgendwelche Unwägbarkeiten passieren, können wir sie nicht korrigieren. Also es hat zum Beispiel, was wir nicht wussten, in der Wohnung, die wir für viel Geld angemietet haben, in die Küche reingeregnet, weil die nur ein Glasdach hatte. Und als wir diese Szene in der Küche, da gibt es eine Szene in der Küche, drehen, hat es den ganzen Tag geregnet. Ich habe also in der Nacht davor, früh um 4, diese Szene auf Regen umgeschrieben. Und es ist eine der schönsten Szenen geworden. Ja, aber wir hätten es nicht wiederholen können. Oder einen Tag kam der Junge ohne Stimme zum Set. Und er war aber nicht krank, seine Stimme war weg. So krächzte da rum. Und dann habe ich gesagt, na gut, also in die Szene passt das rein, wir drehen das. Es ist da, wo er auf dem Hochbett liegt und sein Bruder fragt, nach seinem ersten Kuss fragt. Also das waren so Dinge, mit denen wir umgehen mussten. Hätte auch schief gehen können. Also das Risiko, ein hohes Risiko fährt mit, wenn man so wenig Geld hat.
Ich höre raus, oder naiv gefragt, ist sowas der Normalzustand, diese prekären finanziellen Situationen? Weil du drehst ja gerade einen neuen Film, klar, oder hast du den abgedreht, weiß nicht, kommst ja gerade irgendwie daher? Oder gibt es auch mal diese absoluten Luxusbedingungen, wo man sich da nicht so Gedanken machen muss?
Nicht für mich. Also ich habe immer in meinen Filmen zu wenig Budget gehabt für das, was wir machen wollen, weil ich eben sage, meine Arbeitsweise und die gesetzlichen Bestimmungen von Kindern brauchen wir eigentlich mindestens 40 Drehtage. Weil andere, sagen wir mal, eine durchschnittliche Kinoproduktion hat 30,